Liese und den Predigtext. Und ich will aus diesem Predigtext nur einen einzigen Buchstaben herausgreifen. Also ich habe ja schon häufiger nur über einen Vers gepredigt, vor einiger Zeit auch mal über ein Wort. Und heute geht es nur um einen Buchstaben. Jeder Buchstabe in der Bibel ist wichtig. Jesus sagt es. Es ist also nicht einmal das i-Tüpfelchen von dem Wort Gottes, von dem Gesetz Gottes vergeht, sondern es bleibt, dafür wird gesorgt, dafür sorgt Gott selbst und auch für diesen einen Buchstaben in unserem Predigtext heute Morgen. Aber ich lese den Buchstaben im Zusammenhang. Denn Gott hat alle, Römer 11, Vers 33, Vers 32, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Und jetzt kommt dieser eine Buchstabe, O. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. O. O ist ein Ausruf des Erstaunens. Wir haben ja hier einige Lehrer unter uns. Und was ich immer noch nicht kapiert habe, ist, wann schreibt man O nur O und wann mit OH?
Und Tantenmann schreibt man so mit O?
Ja.
Und O, du siehst aber gut aus, das schreibt man mit OH.
Also müsste hier eigentlich OH stehen, nicht? O, welche Tiefe, welcher Reichtum der Kenntnis, aber es steht hier bei mir in der Bibel nur O. Also nicht OH, O. Also man müsste sich vielleicht mal bei Luther beschweren oder bei dem Herausgeber, dass er vielleicht nicht, orthografisch nicht ganz korrekt dieses O geschrieben hat. Es geht mir um diesen Ausruf des Erstaunens. Und Erstaunen, so hat es mal ein Theologe gesagt, ist der Königsweg zur Erkenntnis Gottes. Und die Frage an dich und an mich ist, wann hast du zum letzten Mal gestaunt? So richtig, vielleicht wie ein Kind, gestaunt. Also ich habe zum letzten Mal gestaunt am vergangenen Donnerstag. Da war ich eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Ich gucke niemanden scharf hier an unter uns. Und da ging es um das Thema Klatschmohn. Das war wie ein roter Faden durch die gesamte Geburtstagsfeier hindurch. Es wurde auch ein Fragebogen verteilt, was man denn alles über Klatschmohn weiß. Gut, dass ich den nicht abgeben musste. Aber es hat mich so erstaunt, was ich da erfahren habe über den Klatschmohn. Und wir haben auch bei uns im Garten, im Vorgarten, so ein paar Klatschmohnblüten zur Zeit zu bewundern. Das hat mich so erstaunt, dass ich mich noch spätabends hingesetzt habe, gegoogelt habe im Internet und geguckt habe, was steht da alles über Klatschmohn. Und dabei habe ich zum Beispiel erfahren, dass es eine Klatschmohn-Hochzeit gibt. Also nicht nur goldene Hochzeit und Silberhochzeit, sondern auch eine Klatschmohn-Hochzeit. Wer weiß, wann man Klatschmohn-Hochzeiten feiert? Ja, ihr sollt ruhig darüber staunen. Guckt selber nach. Ich verrate es euch nicht an dieser Stelle. Ja, es gibt also eine Klatschmohn-Hochzeit. Und was ich auch rausgekriegt habe, jetzt ein heißer Tipp an unsere Landwirte hier unter uns, dass Kühe, wenn sie zu viel vom Klatschmohn naschen, sogar ohnmächtig werden können. Also sorgt dafür, dass auf euren Wiesen kein Klatschmohn wächst. Also wenn die Kühe Klatschmohn naschen, zu viel des Guten gewissermaßen, dann werden sie ohnmächtig. Man hat früher einmal gedacht, dass die Kühe so fasziniert sind von der Farbenpracht eines Klatschmohnfeldes, dass sie einfach umfallen vor Staunen. Aber das ist nicht der Fall an dieser Stelle. Ihnen wird einfach nur schlecht, wenn sie denn dafür von zu viel essen, zu viel fressen. Also es geht ums Staunen heute. Und staunen kann man ja eigentlich bei Kindern lernen. Das ist eine faszinierende Geschichte, wie Kinder die ganze Welt mit Staunen erobern. Und die Pädagogen sagen, dass man deswegen staunen kann als Mensch, weil wir ja als Menschen lernende Wesen sind. Und Staunen befähigt uns zu lernen. Wer nicht mehr staunt, der lernt nicht mehr. Und deswegen sind Kinder voller Staunen, das hat der Schöpfer gewissermaßen als Gabe, als Fähigkeit in sie hineingelegt, weil sie die Welt entdecken müssen und kennenlernen müssen. Man staunt sie über den Brummkreisel, der sich bewegt, über die Uhr, die Tick-Tack macht. Und manchmal stehen sie richtig starr vor Erstaunen, fast ohnmächtig vor Erstaunen, vor so einem Wunderwerk der Technik. Für uns alles selbstverständlich, wir können es ja erklären, warum eine Uhr Tick-Tack macht. Aber so ein Kind steht davor und staunt. Und man hat den Eindruck, je größer dann ein Mensch wird und je erwachsener, umso mehr verlernt er dieses Oh. Weil für ihn vieles erklärbar geworden ist, weil er bestimmte Denkschemata hat, in denen er denkt, und da lässt er einfach auch nichts Neues reinkommen, was ihn ins Erstaunen versetzen könnte, weil es ja alles schon mal gegeben hat und es nichts Neues unter der Sonne gibt. Das sind ja solche Dinge, die wir immer wieder hören, wenn wir mit Erwachsenen zusammen sind, alles schon mal da gewesen. Und immer weniger versetzt uns das Leben in Erstaunen. Und Gott hat manchmal auch das Problem mit uns, dass wir nicht mehr über das staunen, was er tut. Weil wir da festgelegt sind, weil wir da unsere theologischen Kategorien haben. Ich denke daran, dass ich mal in einer Gemeinde die Bibelwoche über Endzeitfragen gehalten habe. Dann habe ich so einen Plan mitgebracht, wo alles genau draufsteht, wenn denn die große Trübsal kommt und die Entrückung der Gemeinde Jesu anzusetzen ist in diesem Ablauf. Und da kam ein alter Bruder im Anschluss an so einen Abend zu mir und sagte, du, und wenn der Vater im Himmel mal nicht mehr weiter weiß, dann guckt er in deinen Plan. Es gibt Leute, die sind selbst, was Endzeitfragen angeht, nicht mehr ins Erstaunen zu bringen, weil sie alle schon wissen, wie die Heilsgeschichte Gottes abläuft, wie alles funktioniert bei unserem Vater im Himmel. Auch was Jesus angeht, versetzt uns vieles, was wir von ihm wissen, nicht mehr in Erstaunen. Seine Liebe am Kreuz ist zu einer Formel geworden. Oft in unseren Gottesdiensten, in unseren Gesprächen, Jesus hat mich erlöst, er ist für mich am Kreuz gestorben, aber es versetzt mich nicht mehr wirklich ins Erstaunen. Diese tiefe Liebe Gottes, die am Kreuz von Golgatha sichtbar wird. Je erwachsener wir werden, auch im Glauben, umso weniger sind wir dazu zu bringen, wirklich zu staunen über das, was Gott tut. Und er tut eine große Vielfalt von Dingen unter uns. 50 Jahre lässt er die beiden gemeinsam unterwegs sein. Das ist doch erstaunenswert. Also zumindest erstaunenswert, wenn man Friedhelm kennt. Ich bin ja also schon manches Mal mit Friedhelm unterwegs gewesen und habe ihn erlebt als den großen Abenteurer. Und dann so eine Woche Lettland mit Friedhelm, das war eine wunderbare Geschichte, aber danach habe ich gedacht, jetzt musst du auch erstmal ausruhen und schlafen. Und habe mir jetzt so überlegt, wenn die nun 50 Jahre zusammen sind und Ulla das nun Woche um Woche auszuhalten hat, diesen Abenteurer, was für eine Gnade Gottes, dass ihr 50 Jahre lang miteinander unterwegs seid, dass Gott euch zusammengehalten hat in guten und in bösen Zeiten. Das ist doch erstaunlich. Es ist doch erstaunlich, dass du zu Jesus gehörst, vielleicht als einziger in deiner Familie. Als einziger vielleicht in deiner Nachbarschaft. Dass er dich gerade herausgegriffen hat und wenn du tiefer darüber nachdenkst, du findest keinen Grund dafür, warum denn gerade du. Es ist doch erstaunlich, dass Jesus heute Morgen hier in unserer Mitte ist. Das ist so erstaunlich, dass die Engel, so sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes, immer wieder fasziniert zuschauen, wenn die Gemeinde Jesu sich versammelt. Wir sind ein Schauspiel für die Engel. Weil das für sie unbegreiflich ist, dass der heilige Gott mit Sündern engste Gemeinschaft pflegt. Das kennen sie nicht aus ihren himmlischen Denkkategorien und aus dem, was sie da im Himmel erlebt haben. Das ist der heilige Gott, weit entfernt von allem Geschöpflichen. Und hier ist er plötzlich in der Mitte der Sünder. Ein Schauspiel für die Engel. Sind wir? Es gibt ja unterschiedliche Schauspiele, das wissen wir auch. Es gibt Komödien, es gibt Tragödien. Das gibt es natürlich auch in der Gemeinde Jesu. Aber auf jeden Fall ein Schauspiel für die Engel. Und das sollte uns eigentlich jeden Sonntagmorgen neu in Erstaunen versetzen. Wir sind manchmal darüber erstaunt, wer alles da ist. Oder erstaunt, wer denn fehlt. Und manchmal auch erstaunt darüber, wer denn predigt heute Morgen. Aber eigentlich sollten wir erstaunt sein darüber, dass der lebendige Gott in Jesus Christus in unserer Mitte ist und dass er das aushält. Schon seit über 2000 Jahren. Inmitten der Gemeinde zu sein. Erstaunlich. Erstaunlich ist, dass dieser große Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, Platz findet in meinem Herzen. Weißt du, als mein Sohn, als unser Sohn sich so seine ersten Gedanken über die Größe Gottes macht, er war also 5 oder 6 Jahre alt, wir hatten Kindersichtung in der Gemeinde und vorne stand ein sehr stabiler Vater, so eine Obelix-Figur. Ich denke, ihr kennt alle Obelix, Asterix und Obelix. Richtig, eine kräftige Figur. Und dann so ein kleines Baby auf dem Arm, wie Obelix mit seinem Idefix. Und nach diesem Gottesdienst sagte unser Sohn zu mir, sagte, du Papa, heute habe ich richtig verstanden, wie groß Gott ist. Ich sage, wie? Ja, ich habe mir überlegt, dass Onkel Manfred, so hieß der Vater des Kindes, dass Onkel Manfred, der das Kind auf dem Arm hat, ja niemals in das Kind hineinpassen würde. Aber das Kind passt ja mehrfach in Onkel Manfred rein. Ja, ich sage, was hat das mit Gott zu tun? Ja, sagt er, groß machen ist eigentlich kein Problem. Sagt er, wenn ich mich groß machen will, dann schlage ich auf eine Leiter oder stelle mich auf die Fußspitzen. Aber ein großes Problem ist klein machen. Das geht nicht. Auch ein Manfred kann sich nicht so klein machen, dass er in das Baby reinpasst. Und dann sagt er, und deswegen ist Gott für mich so groß, weil er sich so klein machen kann. Dass er in das Baby Jesus reinpasst. Dass er in mein Herz reinpasst. Jesus sagt, ich will zu dir kommen und Wohnung bei dir machen in deinem Herzen. Für mich und für den Vater. Also die ganze Fülle Gottes soll gewissermaßen in dir wohnen. Und das ist etwas ganz Großes, etwas, was uns ins Erstaunen versetzen soll, dass der große Gott in deinem Herzen Wohnung nimmt. Unter Platz findet. Dass er sich so klein machen kann, groß machen, ist kein Problem, aber klein machen, das ist das Wunder. Der Apostel Paulus staunt hier mit seinem O über Gottes Weisheit in der Heilsgeschichte Gottes. Er hat in den Kapiteln 9 bis 11 diese Heilsgeschichte im Blick auf Israel ausgeleuchtet. Und er antwortet auf Fragen, die in der Gemeinde da sind. Hat Gott Israel verworfen? Hat Gott Israel einfach beiseite gestellt? Will Gott mit Israel nichts mehr zu tun haben? Und er antwortet auf andere Fragen von Judenchristen gestellt. Müssen die Christen, die von draußen kommen, die Fremden, die Kirchendistanzierten sozusagen, müssen die sich auf uns nicht einstellen, auf uns, die wir Geschichte haben, als Juden, Erwählungsgeschichte, die wir Erfahrung haben im Umgang mit Gott, die wir das Gesetz haben, Werden Sie nicht unter das Gesetz getan, wenn Sie denn Gott erkennen und Jesus Christus annehmen? Müssen die sich nicht beschneiden lassen? Müssen die nicht den jüdischen Kultus beobachten? Die ganzen Verordnungen? Das sind Fragen, die in der Gemeinde in Rom da sind. Wie soll man umgehen? Auf der einen Seite mit den Juden, mit ihrer Geschichte, die Gott erwählt hat in Abraham und in den anderen Vätern, und auf der anderen Seite mit denen, die neu dazugekommen sind. Und man spürt, wie in Paulus selber diese Fragen vorhanden sind. Und wie sie ihn auch quälen. Seiner Erziehung nach und seinem Studium nach ist er ja ein Jude. Und verwurzelt in der Geschichte dieses Volkes. Aus Ängste mit ihr verbunden. Seiner Erfahrung nach ist er Christ. Er hat Jesus erlebt bei Damaskus. Und das hat alles durchkreuzt, was er bislang im Blick auf Gott gedacht und geglaubt hat. Und dann sind beide Fragen sozusagen in seinem Herzen. Auf der einen Seite die Frage, hat Gott sein Volk verworfen, um jetzt neu mit den Heiden anzufangen? Oder aber müssen die Heiden, mit denen Gott neu anfängt, Juden werden und sich eingliedern lassen, gewissermaßen in die Geschichte des alten Bundesvolkes? Und mit diesen Fragen studiert er die Heilsgeschichte Gottes. Und er kommt auf einen ganz faszinierenden Gedanken. Geschenk des Heiligen Geistes gewissermaßen. Und er begreift plötzlich, dass Israel im Moment ein Feind des Evangeliums ist. So drückt er sich aus. Warum? Um eure Willen, sagt er. Um der Heiden Willen. Denn stellt euch vor, Israel hätte Jesus Christus angenommen als seinen König. Jesus wäre nicht am Kreuz gestorben für seine Schuld. Dann hätte es keine Chance dafür gegeben, dass du jemals ein Kind des lebendigen Gottes wirst. Du hättest Segen empfangen, aber immer durch den Kanal Israel hindurch. Und nie die Chance gehabt, in einem persönlichen Verhältnis zu dem lebendigen Gott zu stehen. Immer nur in einem vermittelten, durch Israel vermittelten Verhältnis. Sie sind Feinde des Evangeliums zur Zeit, sagt Paulus, um euretwillen. Weil Gott sich eurer erbarmen möchte, sagt er den heiligen Christen. Und dann sagt er das andere. Und dennoch, sagt er, wird ganz Israel errettet werden. Ihre Blindheit wird beseitigt werden, wenn die Fülle aus den Heiden eingegangen ist. Und dann wird auch ihnen Barmherzigkeit widerfahren. Dann wird sich Gott auch ihrer erbarmen, auch der Tatsache, dass sie Feinde des Evangeliums waren. Und warum macht Gott das alles? Und hier geht plötzlich der Kronleuchter bei Paulus auf und dann kommt es zu diesem O. Gott tut das, weil er sich aller erbarmen möchte. Weil er sich aller erbarmen möchte. Also was Paulus hier entdeckt hat, ist ein roter Faden in der Heilsgeschichte Gottes. Gott will sich erbarmen. Das ist sein Ziel. Er möchte zeigen und offenbaren, dass er ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Das will er den Juden zeigen. Indem er trotz ihrer Feindschaft, ihrer momentanen Feindschaft dem Evangelium gegenüber, sie später retten. Das wird den Heiden zeigen, die, obwohl sie Gott hätten erkennen können, an der Schöpfung und an all seinen Werken, sich ihrer erbarmt hat. Gott will sich aller erbarmen. Und am Ende soll es so sein, dass keiner mehr sich selber rühmen kann und sagen kann, was bin ich doch für ein großartiger Mensch, dass Gott mich erwählt hat. Was gehöre ich doch für, zu einem wunderbaren Volk? Zu Israel. Das muss doch mit mir zu tun haben, meine Leistung und Verdienst. Paul sagt, nee. Das hat allein damit zu tun, dass Gott sich erbarmen möchte. Dass es die Sehnsucht ist in seinem Herzen, dir und allen anderen Menschen Erbarmung widerfahren zu lassen. Das will er der Welt zeigen, dass er ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Dass er ein mächtiger Gott ist. Das kann man sehen, wenn man sich in die Schöpfung, mit der Schöpfung beschäftigt. Dass er kreativ ist. Das kann man sehen, wenn man sich mit dem Klatschbohnen beschäftigt und mit all den anderen Blumen, die es gibt. Dass er wunderbar leiten und führen kann. Das kann man erleben, wenn man sein eigenes Leben sich anschaut. Dass er heilen kann. Erlebt man, wenn er Wunder tut in deinem und in meinem Leben. Dass er ein Gott der Liebe ist, dann kann man an Jesus Christus sehen, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Dass er ein barmherziger und gnädiger Gott ist, kann man erkennen, wenn man in der Heilsgeschichte die Spuren Gottes verfolgt. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist je sein Ratgeber gewesen? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und ich wünsche dir für die kommende Woche, dass es ganz viele O's gibt in deinem Leben. Der Bundespräsident Lübcke soll ja bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 5-mal O gesagt haben. Aus Versehen hat er die 5 Olympischen Ringe mitgelesen. An der Stelle gibt es so ein Gag, stimmt nicht, ne? aber wird von ihm erzählt. Er hat ja, was öffentliche Reden angeht, so seine Schwierigkeit. Aber ich wünsche dir nicht 5 O's, sondern 7 O's, mindestens. Jeden Tag der Woche. Ein neues O, ein neues Staunen über die Größe, über die Liebe, über die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben. Amen.